Ich möchte heute Morgen eine ermutigende Predigt halten. Seid ihr einverstanden? Ja, also ich brauche immer wieder Ermutigung, Woche für Woche, weil ich finde, das Leben ist ganz schön anstrengend. Es ist manchmal ganz schön hart. Und ich bin so dankbar, dass wir einen Gott aller Ermutigung haben. Er hat das Monopol da drauf. Also wenn einer ermutigen kann, dann ist es Gott. Der Vater aller Ermutigung, Jesus ist der Tröster und der Heilige Geist auch. Also wir sind so richtig rundum sorglos Paket vom Himmel versorgt. Wenn du deine Bibel dabei hast, egal wie sie sich gerade manifestiert, sei sie digital in deinem Handy oder noch mit Papier, analog, dann schlag doch mal und scroll nach Josua 1. Dort finden wir diese ermutigenden Worte direkt aus dem Munde Gottes. Ich lese nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes von Jahwe, da sprach Jahwe zu Josua, dem Sohn des Nuns, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israels, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an, bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und nicht dich verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Nun sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist Jahwe, dein Gott, wo immer du gehst. Ich kann mir vorstellen, jeder von uns, der hier im Raum ist und schon einige Zeit mit Jesus geht, ist irgendwann mal durch dieses Bibelwort ermutigt worden. Stimmt's? Ja? Oder du hast eine Predigt darüber gehört, weil das ist so ein zentrales Wort der Ermutigung in der Bibel. Doch bevor ich darauf einsteige, möchte ich einfach uns miteinander abholen, weil viele waren ja nicht auf der Vaterskonferenz. Worum geht es? Ich lege mal kurz eine Grundlage und dann komme ich zu diesem Bibelwort zurück. Dieses Herz erinnert mich immer wieder dran, dass ich an einen Gott glaube, der ein weiches Herz hat. Ein Herz voller Liebe für uns. Und dieses Herz, das hing hier am Kreuz von Golgatha. Johannes 3, Vers 16, die bekannteste Bibelstelle, das glauben Gott sei Dank mittlerweile alle Christen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab. Aber um einen Sohn zu geben, musst du Vater sein. Natürlich wissen wir alle die Vokabel, dass Gott Vater ist. Da sage ich euch überhaupt nichts Neues. Und wir beten das Vater unser. Aber Jesus musste auch kommen, um uns den Vater noch tiefer vorzustellen. Das Zweite, weshalb Jesus gekommen ist, ist, um uns das Königreich seines Vaters nahezubringen. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren, stimmt's? Er regiert. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Nun, wir, die wir den Heiligen Geist kennengelernt haben oder immer noch dabei sind, besser gesagt, ihn kennenzulernen, wir dürfen etwas schmecken und erleben von der Realität dieses Königreichs. Und wir freuen uns darüber, dass wir in diesem Königreich leben können. Und dieses Königreich ist heute Morgen hier. Wenn du vielleicht als Gast hierher gekommen bist und du wunderst dich, warum wir alle so himmlisch verstrahlt aussehen, das hängt damit zusammen, dass der Himmel hier los ist. Dass wir an einen unsichtbaren Gott glauben, der sichtbar in unseren Herzen lebt. Der unser Leben verändert hat. Stimmt das? Der seine Spuren Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr in unserem Leben hinterlässt. Und wir sind so glücklich, dass wir zu ihm gehören dürfen. Jesus ist aber auch noch aus einem dritten Grund gekommen und das ist etwas, was uns hier eint und weshalb wir auch in der Vaterherzbewegung solche Konferenzen, Seminare, Land auf, Land ab machen seit vielen, vielen Jahren und auch in anderen Nationen. Und wir hatten sogar dieses Mal Freunde aus Bulgarien und Argentinien und Frankreich zu Gast, weil das eine internationale Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und zwar, dass er ein Abba, ein Papa, Vater ist. Und zwar ein guter Vater mit einem Herzen voller Liebe. So, das ist die Grundlage, auf der wir jetzt stehen. Und dann können wir weiterschauen. Das Thema, gab es dann eine Folie dazu? Okay, super. Das Thema unserer Konferenz hatte das Thema Sohnschaft. Gott ist Vater, aber er hat nicht nur Söhne, sondern auch Söhne und Töchter, das ist klar. Aber er legt einen besonderen Schwerpunkt auf das Wort Sohnschaft. Warum? Das hat uns bewegt in diesen Tagen. Warum ist Sohnschaft in der Bibel so wichtig? Weil Sohnschaft hat etwas mit Erbschaft zu tun. Die Bibel redet von vorne bis hinten davon, also Altes und Neues Testament, dass Söhne, reife, mündige Söhne erben können. Wir hatten hier in den Tagen schon gesagt, Gott ist nicht parteiisch, männlich oder so, maskulin, sondern er schafft es, uns beidermaßen zu beschenken. Die Männer lernen es, Brautgemeinde zu sein, und da ist ganz viel Feminines drin, weil im Heiligen Geist, im Wirken des Heiligen Geistes, sehr viel Feminines. Im Hebräischen ist das Wort Ruach feminin. Und das, was steckt hinter dem Feminin? Das Empfangende, das Lebensschenkende. Das ist so typisch für den Heiligen Geist. Aber wenn es um Sohnschaft geht, da wird Gott auf einmal maskulin. Der reife Sohn, der mündige Sohn, das war der Erbe. Und es war enorm wichtig, darum lesen wir es in der Bibel immer wieder, der zeugte den und der zeugte den und der war der Sohn von dem. Und wir denken mal, was soll das? Wenn du mal mit Juden zu tun bekommst, die wissen genau, die können dir sagen, wer ihr Ur-Ur-Ur-Urgroßvater war. Weil das geht nicht nur um Namen, es geht um Erbe. Um Identität. Also ich kann noch gerade sagen, wie der Name von meinem Großvater war. Mein Urgroßvater müsste ich schon irgendwo wieder jemanden fragen und dann 4, 5 Generationen weiß ich es gar nicht mehr. Wir leben heute so, als ob mit uns erst alles anfängt und mit uns auch wieder aufhört. Also Thema Nachhaltigkeit, das ist schon spannend. Aber die Bibel denkt da anders. Der Sohn hat ein Erbe und dieses Erbe verpflichtet auch, weil es ist sein Land. Es ist ein Schatz. Nun, die Bibel redet viel in Bildern. Das Alte und das Neue Testament hat viele metaphorische, beispielhafte, gleichnishafte Geschichten. Es ist kein Märchenbuch, um das bitte richtig zu verstehen, aber es möchte uns eine Wahrheit über Jahrhunderte und Jahrtausende durch verschiedenste Kulturen hindurch weiterreichen. Und die Wahrheit, die hinter diesem Konzept von Erbschaft steht, ist, dass Gott einen Schatz hat für uns alle. Oder die Bibel umschreibt es auch mit diesem Beispiel von dem verheißenen Land, dem Land, wo Milch und Honig fließt. Oh, wie viele Spirituals fallen mir da ein, Sklaven, die das gesungen haben, Promised Land. Und das war ein Bild, was in verschiedenen, auch gesellschaftlichen Situationen Menschen Hoffnung gegeben hat. Es gibt ein verheißenes Land. Und heute möchte ich dich hier in diesem Gottesdienst daran erinnern, an etwas, was der Geist Gottes in dein Herz schon längst hineingesprochen hat. Du hast auch dein verheißenes Land. Darum heißt meine Predigt heute, nimm ein das gute Land. Hey, das war eins der ersten Choruslieder, was ich damals gesungen habe im letzten Jahrhundert. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Weil Gott hat ein Land, ein Geschenk, neutestamentlich. Paulus würde sagen, hallo, wenn du sagst, gelobtes Land, ich rede von der Gnade. Gnade ist ein Geschenk des Himmels, was du dir nicht erdienen kannst, genauso wie eine Erbschaft. Eine Erbschaft, die hast du nicht erarbeitet. Du trittst in etwas hinein, was Generationen vor dir empfangen haben. Und du hast keine Arbeit gehabt dafür. Es ist schon herausfordernd und auch ein Einsatz wert, kostet Engagement, das, was wir empfangen, dann am Leben zu erhalten und wieder weiterzuhalten. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber erstmal empfängst du Gnade um Gnade um Gnade, Schätze um Schätze um Schätze, das gelobte Land, ohne dass du etwas getan hast. Zur Sohnschaft, zur Erbschaft gehört nach dem biblischen Verständnis, man konnte ein Erbe nur antreten, wenn zuallererst der Vater gesagt hat, du bist mein Erbe, du bist mein Sohn. Dann vielleicht erscheint jetzt uns nochmal diese Bibelstelle, wo Jesus im Taufwasser steht und der Himmel sich öffnet und der Heilige Geist kam auf Jesus und dann kam diese Stimme des Vaters, du bist mein Sohn. Damit stellt sich der Himmel, der himmlische Vater zu seinem Sohn Jesus und sagt, du bist der rechtmäßige Erbe. Dir gehört das ganze Land der Verheißung. Ich schenke dir alles. Das Zweite, was wichtig war für einen Sohn, der in die Erbschaft hineinkam, er musste mündig sein. Solange er nicht mündig war, hatte er Vormünder, also Menschen, die für ihn bestimmen. Paulus erinnert uns daran in Galater 4 und in Römer 8 und er greift das auf und sagt, früher wart ihr Sklaven der Sünde, jetzt seid ihr Kinder Gottes geworden und ihr habt den Geist der Kindschaft, der Sohnschaft, steht da wörtlich, in euch drin, der in euren Herzen ist und der ruft, Abba, lieber Vater. Und dann geht es aber weiter und das ist wichtig noch zu lesen, ihr seid Kinder, dann aber auch Erben. Dann aber auch Erben. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren in der Vaterherzbewegung und wahrscheinlich auch hier in dieser Gemeinde, wir haben viel, viel aufgetankt in der Gegenwart Gottes, in der Liebe Gottes geschwommen und gebadet und uns gesund lieben lassen und er ist immer noch nicht fertig bei mir. Bei dir? Also bei mir ist noch eine Menge Baustelle. Und ich liebe das so, wie die Frau von Billy Graham, als sie gestorben ist, dann hat sie auf ihren Grabstein draufgeschrieben, jetzt ist die Baustelle im Himmel beendet. Aber Geschwister, durch die Sohnschaft kommt noch eine Dimension dazu, in die uns Gott weiterführen möchte. Vielleicht bist du gerade erst dabei, kindlich diese Liebe anzunehmen. Dann tu das. Aber viele von uns sind schon viele Jahre unterwegs und ich sage jetzt nicht, okay, jetzt an die Arbeit, jetzt ran, Ärmel hochgekrempelt, jetzt machen wir es, jetzt wuppen wir es. Das wäre typisch deutsch. Ganz nebenbei ziemlich schwäbisch. Ich habe selber schwäbische Wurzeln, ich darf das sagen. Ich habe nur die Mundart verloren. Ich war zu lange in Norddeutschland. Nein. Es wäre so menschlich. Gott sagt das nicht zu uns. Mach es jetzt. Aber er möchte, dass wir in eine Reife kommen. Und für mich ist der Prototyp von Sohnschaft doch Jesus, oder? Er ist der Sohn, der erstgeborene Sohn, der erste große Bruder, an dem wir etwas lernen können. Wir sagen immer, Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Jesus sagte, wer mich anschaut, der sieht den Vater. Ich bin der absolute Repräsentant des Vaters. Ich sage euch nur das, was ich den Vater habe sagen, hören. Und ich tue nur das, was ich den Vater habe tun sehen. Und das sagt ein Mann, der um die 30 ist. Und der mir nicht erscheint, als ob er ziemlich unmündig durch die Welt läuft. Der hat sogar seine eigene Meinung. Der kann im Garten Gethsemane hinknien und sagen, Vater, ich habe meine eigene Vorstellung davon. Wenn es irgendwie geht, dann wünschte ich mir, dass dieser Becher des Leids an mir vorübergeht. Und ich finde, das klingt ziemlich normal. Also wenn sich einer immer die Pest an den Hals wünscht, dann hat er Depression. Aber dann ist das krankhaft. Das ist nicht das Normale. Das Normale ist, wir wollen Schmerzen vermeiden. Das ist eigentlich gesund. Aber hier merken wir den Unterschied von diesem Sohn, Jesus. Er sagt, aber Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und das heißt jetzt nicht unmündig werden, seinen Willen, seinen Verstand an der Garderobe abgeben und fremdbestimmen lassen. Sondern hier ist eine Entscheidung gefallen, eine Vertrauensentscheidung. Vater, ich vertraue dir. So hat Jesus gelebt. Vater, auch wenn ich dich nicht verstehe, auch wenn ich dich nicht sehe oder wie am Kreuz, Eli, Eli, Lama, Asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst wenn ich mich Gott verlassen fühle und selbst unser Meister kennt solche Gefühle. Ist das nicht beruhigend zu wissen, mein Meister, der Sohnemann Gottes, der kennt dieses Gefühl, hey Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht, ich fühle dich nicht, ich verstehe dich nicht. Und dann sagt er aber, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist oder lass es mich mit meinen Worten sagen, lege ich mein ganzes Leben, meine ganze Existenz. Ich vertraue dir. Ich habe keine Ahnung, wie du es zum Guten machen kannst, aber ich weiß, dass du gut bist, nur gut bist und deshalb vertraue ich dir. Verstehst du, das ist eine andere Art von Mündigkeit in einer Schwachheit. Wir haben gestern von diesem Geheimnis der Schwachheit gehört. Mündigkeit in einer Schwachheit, die nicht so komisch, mickrig und schwächlich daherkommt, sondern die eine unheimliche Stärke ist. Weil ein Erbe, der bekam vom Vater etwas in die Hand und er konnte mit dem Erbe jetzt etwas Gutes anfangen oder er konnte dieses Erbe auch ausschlagen. Wir lesen in Lukas 15 die Geschichte von dem Vater und den beiden Söhnen. Und da erfahren wir, dass der ältere Sohn, der eigentlich der Haupterbe war, das war damals so, der ältere bekam 2/3, damit er den Hof weiter erhält, der hat mit seinem Erbe nicht gescheit angefangen. Der ist da nicht reingegangen. Der hat nach wie vor mit der Haltung, der Gesinnung eines Sklaven im Haus gelebt, das ihm eigentlich schon gehört hat. Dass er mit dem Vater hätte zusammen jetzt übernehmen können. Und er sagt, Vater, du hast mir nie ein Böcklein gegeben. Du hast noch nicht mal mit mir drüber gesprochen, sagt der Vater. Du hast nicht mit mir geredet. Du hast im Vaterhaus der Liebe Gottes gelebt wie ein Sklave, wie ein Diener, nicht wie ein Erbe. Geschwister, jetzt will ich zu Josua kommen, weil ich glaube, Jesus ist Jeschua und Joshua, das ist derselbe Name im Hebräischen. Jesus hat den Emmaus-Jüngern alles über sich selber anhand der Bibel der Juden, nämlich dem Alten Testament, erklärt. Die Bibel ist voll von Bildern, von Worten, von Wahrheit. Du kannst von Anfang an die Spur Jesu verfolgen. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus auch von Joshua ihn erzählt hat. Und ich möchte heute im Namen Jesu euch von Joshua erzählen, weil wir etwas lernen können, wie wir in unser Erbe hineinkommen, anhand unseres Bruders Joshua. Okay, mein erstes Stichwort, das ist der Weg. Jetzt brauche ich mal meine Frau. Ich komme mal zu dir runter dann. Oder, ach nee, wegen der Kamera ist besser, du kommst hoch. Danke, Schatz. Also meine Frau, das ist meine wunderschöne Frau. Stellt euch jetzt vor, meine Frau würde, die spielt auch Theater, die macht auch Theater zu Hause, aber sie spielt auch Theater und sie würde jetzt die Dynamik des Lebens im Heiligen Geist repräsentieren. Also das, der Vater, unser Gott ist ein Gott voller Dynamis, Bewegung, da ist Bewegung drin. So, und ich bin mit ihm verbunden durch das Band der Liebe, ja? Und wo immer der Vater hingeht, wo immer das Leben sich hingeht, ich komme mit. Ich gehe immer hinter Jesus her, ganz nah, und ich bleibe bei ihm. Und wie war das im Alten Testament da, wo die Wolkensäule und die Feuersäule stehen blieb? Da blieb auch Israel stehen. Und wenn sie weiterging, dann ging Israel weiter. So, und jetzt stellt euch mal vor, Gott, die Dynamik des Lebens will weitergehen, aber ich nicht. Schatz, jetzt aber voll Drama, komm. Was würde ich mit dem Leben aus Gott machen? Ich würde es umbringen, killen, den Geist dämpfen, sagt Paulus. Okay, Schatz, nicht übertreiben, komm, komm. Und jetzt stellt euch mal vor, Gott würde stehen bleiben und ich gehe weiter. Was würde passieren? Wir würden kämpfen miteinander. Wir hätten ständig Widerstand. Das fühlt sich auch nicht gut an. Aber wenn ich meiner Frau folge, dem Heiligen Geist folge, dem Leben folge und durch das Band der Liebe verbunden bleibe, dann finden wir gute Wege. Danke, Schatz. Gott sagt, Israel, ich bin ein Gott der Bewegung. Ich wohne in einem Zelt, nicht in einem festen Haus. Nichts gegen schöne Gemeindehäuser. Oh, wir lieben das, schöne Gemeindehäuser. Aber Gott wohnt nicht in Steinen. Er wohnt in Herzen. Und Gott wollte die Stiftshütte als ein bewegliches Zelt haben, weil er immer in Bewegung ist. Unser Gott ist in Bewegung. Er kann auch stehen bleiben. Und dann geht er wieder weiter. Wenn du verbunden bist mit Gott, wirst du diese Bewegung nachvollziehen. Immer hinter Jesus her, ganz nah. Aber wenn Glaube für dich nur ein Standpunkt ist, dann killst du den Geist Gottes. Früher oder später. Oder du kämpfst ständig gegen das, was Gott eigentlich tun will in deinem Leben. Verstehst du, was ich sagen will? Wenn du in das Land deiner Verheißung gehen willst, wenn ich in das Land meiner Verheißung gehen will, das ist ein Weg, es ist immer ein Weg. Ich habe so aufs Herz bekommen, heute Morgen dich einfach zu fragen, wann bist du den letzten Glaubensschritt gegangen? Also ich weiß, in der Baptistengemeinde, da komme ich auch her, da wurde immer gesagt, nun tu doch noch den letzten Schritt und lass dich taufen. Das war manchmal der letzte Schritt, den jemand im Glauben gegangen ist. Ich liebe die Taufe, hört's richtig, aber es ist ein Schritt, ein wichtiger Schritt, glaube ich. Aber es gibt viele Schritte im Glauben. Ich sehe jetzt nicht alle jungen Leute hier, aber ich habe so das Empfinden, heute Morgen einige junge Leute herauszufordern. Weißt du, du lebst in einem Land der Reichtum, des Reichtums und der Bildung, wie wie kaum andere Menschen auf dieser Welt. Das ist dein Erbe, du hast es jetzt schon bekommen. Und ich möchte dich so ermutigen. Ich weiß, viele gehen bis nach Australien, was ich weiß, machen tolle Abenteuerurlaube und so. Das ist alles wunderbar. Aber ich möchte dich herausfordern, für Jesus Abenteuerurlaube zu gehen. Ein Kurzzeit-Missionseinsatz auf eine Bibelschule. Hey, wenn du es jetzt nicht machst, ich garantiere dir, du heiratest, du kriegst Kinder, der Beruf kommt, du wirst es nicht nachher machen. Ich war so lange schon Pastor. Ich sage, die jungen Leute, die gegangen sind, nach ihrer Ausbildung, nach ihrem Studium, nach der Schule, vom Studium, das waren die Leute, die eine Erfahrung mit in ihr Leben genommen haben, das ihr ganzes Leben verändert hat. Darf ich dich heute Morgen einfach mal so herausfordern und sagen, überleg doch mal, frag mal, ist dieser Schritt dran? Aber weißt du, wenn du die 30 überschritten hast, bist du auch nicht raus aus dieser Nummer. Ja, wir sagen immer, die jungen Leute, das ist die Zukunft der Gemeinde. Ja, bist du die Vergangenheit? Ich will nicht die Vergangenheit sein. Es kann sein, dass du 50, 60 oder sogar 70 oder 80 bist. Und Gott sagt, hey, und was ist dein Schritt im Vertrauen immer hinter Jesus her, ganz nah? Wo bewegt sich Gott in deinem Leben? Wo möchte er dich auf den Weg mitnehmen? Wo immer eure Fußsohlen hintreten werden. Das Land habe ich euch gegeben, sagt Gott. Aber dann ist wichtig, wo will er mich hinhaben? Also sonst laufe ich einfach drauf los und dann funktioniert das nicht. Deshalb muss ich Freundschaft mit ihm haben. Sagen, Vater, wie sieht denn mein Land aus? Weißt du, wie dein Land aussieht, wo Milch und Honig fließt? Israel hatte 2 Kundschafter schon hinein, eigentlich 12 hatte Israel hineingeschickt. Ihr kennt die Geschichte. Und 2 waren dabei, Josua und Kaleb. In denen war ein anderer Geist, nämlich der Heilige Geist. Die anderen, die sahen das Land und sagten, wow, ist das gut hier. Boah, dicke Früchte, das sind ja Weintrauben hier, wie im Badischen und im Baden-Württembergischen, Bergischen und weiß ich woher. Und die brachten diese Oschi-Teile mit aber da waren auch Riesen, die Enak-Söhne. Und sie sagen, oh, in ihren Augen waren wir so klein wie Heuschrecken. So groß waren sie. Aber Josua und Kaleb haben gesagt, hey, ja, die waren groß, stimmt. Aber wir werden sie fressen wie Brot. Das ist doch ein Männerwort, oder? Weil unser Gott mit uns ist. Du kannst dasselbe sehen und wenn du es mit Gott siehst, siehst du anders, als wenn du es alleine menschlich betrachtest. Und nur Josua und Kaleb und die nächste Generation durften in das gelobte Land. Oh, ich möchte nicht draußen in der Wüste sterben. Bitte, bitte, lasst uns nicht in der Wüste der Normalität, der Banalitäten sterben. Unser Leben ist nicht der Wartesaal zur Ewigkeit. Unser Leben ist Abenteuer. Mit Gott unterwegs sein, Wunder erleben, selber ein Wunder werden. Ich möchte, dass mein Leben ein Zeichen ist und ein Leben, über das andere sich wundern. Du auch? Und das kann so unterschiedlich aussehen. Dann lass uns zum zweiten Punkt gehen. Wenn du ins gelobte Land willst, musst du Schritte tun. Das ist das eine. Aber ich glaube, wir alle brauchen mächtig Ermutigung. Ich habe sogar eine Bibel, die ist eingeschlagen in diesem Bibelwort aus Josua 1, Vers 8 und 9. Sei stark, sei mutig. Und das wird gleich mehrmals gesagt. Und es geht nachher sogar in den anderen Kapiteln weiter. Gott wiederholt sich, weil er weiß, was für Angsthasen wir sind. Weißt du, ich bin von meinem Naturell her, aber sag's nicht weiter, ja. Ich bin ein ziemlicher Angsthase. Ich bin ein ziemlicher Langweiler sogar. Meine Frau, die hat viel mehr Abenteuermut als ich. Aber wenn es im Geist ist, wenn es im Heiligen Geist ist, dann werde ich mutig. Da mache ich verrückte Dinge. Da habe ich alles losgelassen, materiell, meinen Ruf und alles Mögliche, um da zu sein, wo Jesus ist. Ich möchte dich so ermutigen, hör doch auf die Stimme des Himmels. Es fängt nicht sehr ermutigend an, wenn ich ehrlich bin. Da sagt Gott zu Josua, hast du schon mitbekommen, dass Mose gestorben ist? Also was für eine Frage, natürlich hat er das mitbekommen. Mose war 40 Jahre lang sein Mentor, sein großes Vorbild. Und Josua konnte immer im Schatten von diesem großen Mann Gottes leben. Der musste nie die volle Entscheidung mittragen. Ja, also er hat ihn unterstützt, aber das volle Risiko ist immer Mose gefahren. Oh, ich habe so viele Mitarbeiter in Gemeinden getroffen, die gesagt haben, ich bin ein guter zweiter Mann, eine gute zweite Frau. Es ist super, aber es gibt manchmal Punkte, da kann man nicht in der zweiten, dritten Reihe stehen. Und dann ist sogar gut, wenn Mose sterben. Also jedenfalls ihre Zeit hier beenden. Es ist gut, dass Menschen Platz machen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber Platz machen musste für andere. Und das fühlt sich manchmal wie Sterben an, gerade wenn man Platz macht für andere. Vielleicht ist das ja auch deine Situation, dass du mehr ein Mose bist als ein Josua. Ja, aber es ist nur normal, es ist wichtig im Reich Gottes, Dinge abzugeben, Aufgaben abzugeben, Plätze abzugeben. Und neu heraus, sich herausfordern zu lassen. Und das funktioniert aber nur, wenn du diese Ermutigung des Himmels hörst. Ich möchte dir heute Morgen im Namen von Jeshua, von Jesus sagen, sei mutig und stark. Du kannst dich trauen, Dinge zu tun. Gott ist doch da. Er ist dein Immanuel, er ist dein Vater. Er steht immer hinter dir. Was kann dir passieren? Unsere Geschwister aus Argentinien sind da. Wisst ihr, jedes Jahr, wenn wir in Lateinamerika sind, da denke ich immer, meine Güte, ich kann so viel von den Geschwistern dort lernen. So ein Beispiel, wenn bei uns der Zug zu spät kommt, was machen wir Deutschen? Wir meckern, wir beschweren, es gibt überall Beschwerdestellen, ja? Habt ihr in der Gemeinde auch schon eine Beschwerdestelle? Ja? Also es lohnt sich, solche Beschwerdestellen einzurichten, die werden frequentiert in Deutschland. In Argentinien, wenn der Bus oder so nicht kommt, dann ist er erstmal geduldig, dann hat man noch mehr Zeit zum Plaudern. Und wenn er dann kommt, dann freuen sich alle. Wir denken immer, wir haben ein Recht auf alles. Und die Geschwister in anderen Teilen der Welt, die erleben alles als ein Geschenk. Das war wahrscheinlich in Ghana auch, in Afrika. In anderen Kulturen ist das so anders. Wir denken immer, ich habe ein Recht auf Gesundheit, ich habe ein Recht auf dies und das. Und das klingt ja auch alles, kann man sogar theologisch irgendwie hinkriegen. Aber weißt du, das Herz kann man mal so schräg dabei sein. Alles ist Gnade, sagt man dann so flapsig. Aber es ist wirklich alles ein Geschenk. Und Geschenke wollen empfangen werden, mit Danke sagen. Einem dankbaren Herzen. Und wenn du ein Geschenk bekommst, dann kannst du dir nicht immer aussuchen, wie es aussieht. Es kann manchmal so anders aussehen. Aber wenn du den kennst, der es dir schenkt, und wenn du weißt, dass dein Herz gut ist, dann kannst du ihm vertrauen. Sei mutig und stark. Gott ist mit dir. Noch ein letztes. Also ihr wisst, ich kann länger predigen. Ja, meine Predigten sind eigentlich so wie die Güte des Herrn, sie wären ewiglich. Und sie hören niemals auf, aber gut, okay. Aber heute freue ich mich auch noch aufs Abendmahl. Mein dritter Punkt, also der erste ist Gehen, der Weg. Der zweite, Vertrauen. Vertrauen in einen guten Gott. Und der dritte Punkt ist das Land der Verheißung. Das Wunderschöne, als Gott angefangen hat, in den ersten Büchern Mose davon zu sprechen, diese Verheißung zu geben, da wartet ein Land der Verheißung, ein Erbe, da wartet die Gnade, mein Geschenk auf euch, Kinder Gottes. Da steht etwas im Hebräischen, das kann man im Deutschen so schlecht wiedergeben. Oft heißt es dann in unseren Bibelübersetzungen, geh in das verheißene Land. Aber im Hebräischen steht ein Wort, das heißt Bo. Nicht Bofrost, aber Bo. Und dieses Wort Bo heißt komm. Und jetzt lade ich dich mal ein, wenn Gott zum Beispiel zu Noah sagt, Noah, geh in die Arche, so steht es in unserer Bibel, da steht Bo. Wenn Gott sagt, Noah, komm in die Arche, das ist ein ganz anderes Denken, weißt du, dann ist nämlich Gott hier in der Arche drin und sagt, Noah, komm, musst nicht Angst haben, ich weiß, du hast noch nie eine Sintflut erlebt, fühlt sich auch nicht so schön an, wenn wir viele Tage eine Kreuzfahrt machen, mit interessanten animalischen Freunden. Es gab dann immer noch Zellgruppen dort. Es steht da wirklich, es gab Zellen, in denen die Tiere waren, das waren die Zellgruppen, aber es muss ziemlich gestunken haben. Was für ein herrliches Bild für Gemeinde Jesu. Es bringt die Rettung, es gibt sogar Zellgruppen, es kommen alle möglichen großen und kleine Tiere zusammen, kommt auch eine Menge Mist zusammen, aber es bringt die Rettung. Nur so. Vergiss es, Witz. Und jetzt sagt Gott genau dasselbe. Mose, Israel, kommt. Kommt in das gelobte Land. Und da steht wieder Bo. kommt hinein. Und immer wieder wirst du diese Umschreibung finden, geht in das Land hinein, um es in Besitz zu nehmen. Das ist auch nicht mit einmal getan, da geht man nicht über eine Grenze drüber und sagt so, hallo, ich habe das ganze Land eingenommen. Es wird sogar gesagt, dass das Land immer noch besetzt war von Riesen und anderen Feinden und wilden Tieren und sie konnten immer nur Stadt für Stadt für Stadt in Besitz nehmen. Und dann sollten sie dort anfangen, das Land zu befestigen. Aber das ganze Land gehörte ihnen schon. Und wenn du das mal überlegst, was Gott gesagt hat, wenn man geografisch sich das mal anguckt, wie groß Israel hätte sein können, vom Libanon bis Euphrat, das ist Iran, Irak, bis zum Roten Meer, man hat es ausgerechnet, ungefähr 10-mal größer als die Fläche, die Israel jetzt hat, wenn nicht noch mehr. Warum ist Israel nicht gegangen? Warum haben sie sich so schnell zufrieden gegeben? Warum haben sie die Feinde nicht rausgeschmissen? Nochmal, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Gott liebt alle Menschen. Aber die Mächte, die dahinter stehen. Damit kämpft Israel bis auf den heutigen Tag. Sie werden die Pest nicht los dort. Diese dämonischen Kräfte, die dort kämpfen. Okay, nochmal zu mir und zu deinem Leben. Gott hat eine Verheißung für dein Leben. Das ist so groß, das ist so gewaltig. Bitte geh hinein. Nimm es in Besitz. Und hör diese Zusage. Gott sagt, ich bin schon da. Ich bin schon da. Du musst nicht alleine gehen. Ich bin schon da. Ich brauche mal jetzt so 6 Helfer. Könnt ihr mal ganz schnell zu mir kommen? Ich würde gerne, dass wir jetzt mal kurz hier was austeilen. Ganzen Raum. Kommt mal bitte ganz schnell her. Ein paar Leute hier. Ein paar Mitspieler. Seid ihr so lieb, wenn 4 hier unten. Ein paar mehr können auch welche. Auch einfach hier. Tut nicht weh. Nur verteilen. Das könnt ihr alle. Und wenn 2 nach oben gehen. Es wäre schön, wenn jeder so einen Zettel bekommt, je mehr mithelfen, desto schneller geht es. Jeder sollte so einen Zettel bitte bekommen. Ich möchte gern mit euch jetzt während die Zettel noch austeilen, kann ich noch ein bisschen weiterreden, es gibt mir noch ein bisschen Zeit, Halleluja. Ihr bekommt so einen Zettel mit so einem Fuß drauf. Und da steht drauf, nimm ein das gute Land der Verheißung. Sei stark und mutig. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, wo immer du hingehst. Ich werde dich nicht verlassen, noch zu spät kommen. Jeden Ort, worauf deine Füße treten, habe ich dir gegeben. Den Zettel darfst du gerne mitnehmen als Erinnerung an diesen Gottesdienst und auch als vielleicht ein Anknüpfungspunkt mit deinem Gott selber darüber ins Gespräch zu kommen. Vater, wie sieht denn mein Land der Verheißung aus? Ich kann heute Morgen hier nicht eine pauschale Antwort geben. Ich will das auch nicht, weil ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun würden, wenn du durch Gleichmacherei jetzt jeden in mein Land zum Beispiel rufen würdest. Da würdest du gar nicht reinpassen, weil du anders bist, du bist einzigartig. Aber ich kann dir eine kleine Hilfestellung geben. Ich frage dich, wann fühlst du dich so richtig lebendig? So richtig lebendig. Ich glaube, da fängt dein Land an. Manche Menschen sind hier, die fühlen sich total lebendig, wenn sie etwas schaffen können, mit ihren Händen. Weißt du, dann ist das etwas, was Gott sagt, hey, das möchte ich gerne mit dir zusammen tun. Vielleicht ist jemand anders, der fühlt sich total lebendig, wenn es um Musik geht oder Kreativität. Der Viktor, der malt so schöne Bilder und der Winnie, der schnitzt da hinten Holzherzen. Vielleicht bist du jemand, der auch künstlerisch ist. Vielleicht fühlst du dich sehr, sehr lebendig, wenn du dich um Menschen kümmerst. Hast vielleicht sogar einen Beruf ergriffen, Lehrer oder Krankenschwester, Sozialarbeiter. Weil du sagst, ich verdiene da zwar nicht so viel, aber es macht mir wirklich Freude, Menschen zu helfen, für Menschen da zu sein. Vielleicht fühlst du dich total lebendig in deiner Familie und sagst, ich bin so gerne Opa und Oma. Ich freue mich an meinen Enkelkindern und ich arbeite schon daran, dass ich Urenkelkinder kriege, ja. Vielleicht bist du ein Beter dann für deine Kinder. Welches Land hat der Vater dir gegeben? Welches Land möchte er dir als Erbe geben? Weißt du, da an diesem Ort in deinem Leben, sei es dein Beruf vielleicht sogar, sei es deine Familie oder Beziehung oder etwas Materielles, was du weitergeben kannst, wo du sagst, ich schenke so gerne, ich mache so gerne schöne Geschenke. Glaub mir, das ist dein Gottesdienst. Und das kann kein anderer ersetzen. Das kann kein anderer. Deshalb hat Gott dich in diese Welt hineingesetzt und hat gesagt, So, jetzt lass uns miteinander weitergehen. Lass uns neues Land hier einnehmen. Es gibt noch mehr. Jeden Ort, worauf deine Fußsohlen treten, das Land gebe ich dir. Und du sollst wissen, du wirst nicht alleine gehen. Ich bin mit dir. Ich bin dein Vater. Ich bin Jahwe. Ich bin Immanuel, dein Freund. Und ich möchte, dass dein Leben zur Entfaltung kommt. Geschwister, wir sind die glücklichsten Menschen der Welt. Man sieht es uns doch an, oder? Weil wir einen lebendigen Gott haben, den wir unseren Vater nennen dürfen. Und einen Freund in Jesus, der uns niemals alleine lässt. Und darf ich mal zu den älteren Geschwistern reden, wobei wir denken manchmal, die älteren Geschwister sind die, die am ehesten den Himmel erreichen. Das ist ja nicht immer gesagt. Aber gerade für ältere Geschwister darf ich euch sagen, wenn du so an der Hand von deinem Vater Gott gehst, vielleicht bist du schon 70, 80 Jahre, 90, weiß nicht, und du gehst und du weißt, natürlich wird irgendwann mal diese irdische Zeit hier zu Ende gehen. Darf ich dir das als Wort der Ermutigung sagen? Sei kühn, sei stark, hab keine Angst. Jeden Ort, worauf deine Fußsohlen treten, Gott geht mit dir weiter. Und es kann sein, dass der Augenblick kommt, wo dein Herz hier aufhört zu schlagen, aber du gehst einfach weiter an der Hand von diesem mächtigen Vater in Gottes neues Reich hinein, in sein Königreich, in seine Herrlichkeit. Du wirst nicht aufhören, in seiner Liebe zu sein. Nach außen mag es vielleicht nicht alles schön aussehen. Sterben ist keine schöne Sache. Aber weißt du, das ewige Leben hört nie auf. Es hat jetzt schon angefangen. Okay, hat jeder jetzt einen Zettel bekommen? Hat jeder so einen? Fit? Okay, jetzt können wir, du kannst das einfach schön festhalten in der Hand, ist auch in Ordnung. Aber ich würde gerne dich ermutigen zu einer prophetischen Zeichenhandlung, weil ich glaube, dass da Kraft drin ist, wenn wir Dinge mit unserem ganzen Körper tun. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Das ist auch eine prophetische Zeichenhandlung. Da schmecken und sehen wir die Liebe Gottes. Wenn ich euch gleich bitte, aufzustehen, noch gleich, nicht jetzt sofort. Vielleicht schaffst du es noch, bis auf den Boden zu kommen, den Zettel hinzulegen. Vielleicht magst du wirklich mal einen Fuß dann draufstellen. Kann man auch im Sitzen tun, man kann auch aufstehen. Karin, kommst du zu mir? Schatz? Und meine Frau und ich, wir möchten dich jetzt gerne segnen mit zwei Sachen. Einmal, dass der Vater im Himmel dir zeigt, was dein Erbe ist. Was dein Schatz ist. Dass er das zu dir nochmal so spricht, du bist wirklich mein geliebtes Kind. Und ich habe dir ein gutes Land gegeben. Und ich gehe mit dir. Und das Zweite, dass wir dich segnen mit Mut, weil es gehört Mut dazu. Und Vertrauen, immer wieder neu. Da sagt es immer wieder neu und ich muss immer wieder zu Vaters Konferenzen und zu Gottesdiensten gehen. Ich muss es jedes Mal neu hören und du auch. Und das ist in Ordnung so. So schließ doch jetzt mal deine sichtbaren Augen und öffne die Augen deines Herzens. Und so wie wir jetzt auf diesem Stück Papier stehen, Vater im Himmel, das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass unsere Füße neues Land betreten sollen. Dass du uns zusprichst, dass du der Immanuel bist, der Gott, der Vater, der mit uns geht, wo immer wir hingehen. Und danke, danke für diese Verheißung, dass da mehr ist in unser aller Leben. Und ich bete, dass dein guter Geist uns das offenbart, wie unser Land aussieht. Wie das Land der Verheißung bei jedem persönlich aussieht. Wie du unser Erbe uns erweitern willst und größer machst. Vater, lass uns nicht wie Israel irgendwo stehen bleiben, sondern bitte lass uns durchgehen. Und ich glaube, dahinter ist sogar noch mehr. Wenn wir erst gegangen sind, dann kommt noch mehr. Du hast noch viel, viel mehr. Und ich bitte dich, dass du das jetzt übersetzt in das Leben von jedem Einzelnen. Und dass jetzt dieser himmlische Download stattfindet vom Himmel in unser Leben hinein. Und dass der Vater jetzt zu dir sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir.
Vater, und ich will auch darum beten, dass wir das jetzt nicht so komisch religiös machen oder denken, es muss alles irgendwie anders sein, als es ist. Ich will darum beten, dass unser ganz normales Alltagsleben, dass wir das ganz neu annehmen als unser Land, dass es ein Land ist, in dem wir als Erben leben, dass wir darin nicht als Knechte leben, sondern als diese geliebten Kinder leben und sagen, das ist mein Land. Diese Familie, diese Arbeitsstelle, diese Vereine, diese Hobbys, diese Begabung, die ich habe, der Besitz, den du mir gegeben hast, die Gemeinde, in die du mich hineingestellt hast, das ist mein Land und hier lebe ich als geliebtes Kind und ich darf mich hier einbringen, ich darf hier mit dir, Jesus, als königliches Kind darf ich hier leben. Darum bete ich, dass das in unsere Herzen hineinfällt, dass wir das mit neuen Augen sehen, dass wir es annehmen können und dass wir auch hinhorchen, wo du uns neu in Neues hinein lockst. Du hast so ein liebevolles Locken, entdecke ich immer wieder. Du hast gar nicht die Befehlsform, mach das jetzt, sondern du hast ein Locken. Du hast ein Locken in deiner Stimme, dass du sagst, komm, hier ist neues Land und das wollen wir miteinander einnehmen. Und du sagst, ja, ich warte schon dort in diesem Land auf dich. Und wir wollen uns auch einander segnen und diesen Segen empfangen, dass wir uns nicht fürchten wollen und brauchen, weil du ja mit uns bist, weil du für uns bist, weil du es zubereitet hast, das Neue. Und darauf freuen wir uns. Ich bete auch um Freude in unsere Herzen, ein Land einzunehmen, in dem du ein Fest für uns bereitest, in dem du uns, so wie das Abendmahl jetzt, einen Tisch bereitest im Angesicht unserer Feinde. Aber wir werden die Feinde fressen wie Brot.
Amen.
Amen. Amen.